Jetzt, jetzt stress dich mal
Wir
nicht.
Müssen doch erst noch Geplapper aufnehmen, was dann vor dem
Christoph
Titel
Mathieu.
Kommt.
Cool, ich kann doch wieder mit dem Singen anfangen. Probier's mal.
Hey, das meinst du, den habe ich letzte Folge gesungen. Ach, willst du eigentlich noch, müssen wir eigentlich noch mal Mary Poppins Nachklapp machen, weil du den Film ja jetzt zum ersten mit deinem Neffen geguckt hast?
Nein, wir reden jetzt über das Dschungelbuch.
Das Dschungelbuch, Mary ist durch.
Wir reden jetzt, liebe Menschen da draußen, über das Dschungelbuch.
Dschungelbuch. Der Legende nach der erste Film, den ich im Kino gesehen habe.
Der Legende nach.
Man weiß, das erzählt einem doch die Mama und man kann es doch nicht mehr so nachvollziehen.
Also ich habe natürlich einfach ein formidables Gedächtnis und weiß, dass es bei mir nicht der Film war, sondern Peterchens Mondfahrt.
Das Dschungelbuch ist aber deutlich besser als dieser Peterchens Mondfahrt-Trickfilm, den es in den 90ern
gab. Ach so, jetzt wollen wir schon darüber diskutieren, dass du als Kind der bessere Mensch warst als ich, wo ich nichts dafür kann. Aber apropos, wer mich hier gerade so runtermacht und quasi straight back zum Therapeuten schickt, um meine Kindheit aufzuarbeiten, ist Christoph Mathieu, Drehbuchautor und vor allen Dingen die menschliche Seele und Faktenchecker hier bei Zwei Prinzessinnen
und
über
hier
Disney.
Auf meiner Therapeuten-Couch liegt Dominik Porschen, YouTuber und Mensch.
Ach, jetzt darf ich Mensch sein und nur YouTuber.
Genau.
Nun denn, lieber Christoph, wenn es dein erster Film war, dann lehne ich mich jetzt zurück und freue mich über die Inhaltsangabe.
Die Inhaltsangabe, also es geht um Mowgli, ein Menschenjunge, der von Wölfen im Dschungel großgezogen wird und in Gefahr gerät, als der Tiger Shere Khan in den indischen Dschungel zurückkehrt und dadurch, dass er eine unstillbare Angst vor Menschen hat, Mowgli töten möchte. Und der Panther Bagheera wird daraufhin auserkoren, Mowgli ins Menschendorf zu bringen, wo er in Sicherheit ist. Und auf diesem Weg vom Wolfsrudel zum Menschendorf treffen die beiden zahlreiche Tiere des Dschungels und erleben mal lustige, mal dramatische, mal traurige Abenteuer mit ihnen. Gute Zusammenfassung?
Ja, doch. Kann man eigentlich genauso sagen, denn du hast völlig recht, dass der Film letztlich wie so Mini-Episoden ist, bei denen Mowgli mit anderen Tieren abhängt und irgendwie was anderes regeln muss.
Es ist ja auch so, dass die Vorlage von Rudyard Kipling, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, das Dschungelbuch ja auch wirklich in dem Sinne ein Dschungelbuch ist, als dass da verschiedene Dschungelgeschichten drin gesammelt sind. Und ja, in dem Disney-Film, das dann eigentlich eher erst so ist, dass all diese Geschichten in diese Mowgli-Story mit rein gemassiert wurden quasi. Mhm. Also es ist eigentlich auch ein episodisches, eine episodische Vorlage, wo man die Episoden dann eben lose verknüpft hat durch diese kleine Handlung, die aber doch sehr mitreißend ist, wie ich finde, und sehr emotional. Also ich muss sagen, das hätte ich gar nicht mehr erwartet. Und ich spoilere jetzt das Ende direkt. Aber wo ich wirklich überrascht war, ich hätte mich darauf eingestellt, ach, jetzt gucke ich das Dschungelbuch, dieser Spaßfilm, der eigentlich wirklich von vorne bis hinten nur auf Fun gebürstet ist. Aber ohne Witz, ich hatte ja ganz vergessen, wie traurig das am Ende ist, wenn Baloo tot ist und man wirklich lange glauben muss, er sei tot. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich muss gestehen, ich musste ein bisschen weinen.
Oi. Aber tatsächlich fand ich das Ende allgemein immer traurig, denn natürlich ist es total richtig, dass der Junge jetzt zu den Menschen geht, aber dadurch, dass wir vorher die ganze Zeit mit diesen wahnsinnig tollen Tieren abgehangen haben und diese Freundschaft so schön erzählt wird und vor allen Dingen Mowgli so viel übers Leben lernt auf unterschiedlichste Art und Weise, fand ich es auch immer so traurig. Ich fand das Ende von das Dschungelbuch immer unfassbar traurig.
Das ist so bittersüß, ne? Das ist einfach das Schöne. Und ich glaube auch, das ist das, was die Magie dieses Films ausmacht, dass das eigentlich im Kern eine sehr, ja, dunkle und reife Story ist. Das ist ja wirklich eine Story, wo es wirklich um das schmerzhafte Erwachsenwerden eines Jungen geht, der lernen muss, dass er ganz was anderes ist, als er immer dachte und vom Wolf zum Menschen werden muss quasi. Eigentlich eine sehr dramatische Entwicklungsgeschichte, die aber einfach mit so charmanten, gut beobachteten Tierfiguren erzählt wird Und es ist auch so, dass Disney auch gesagt hat, ja, er möchte eigentlich ganz gerne, dass bei dem Film jetzt weniger auf die Handlung geachtet wird, in dem Sinne, dass man sich jetzt da, wie bei Pinocchio, wie es noch bei Pinocchio war, da Mühe gibt, da eine hochdramatische Erwachsenwerde, Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen, sondern eigentlich wollte, dass die einzelnen Sequenzen sehr stark von den Beziehungen der Tiere untereinander leben. Also, dass es gar nicht so wichtig ist, dass in jeder Szene immer die Handlung vorangetrieben wird, sondern dass es viel wichtiger ist, dass in jeder Szene die Interaktion und die Dramatik zwischen den Tieren zur Geltung kommt. Und ich finde, das funktioniert fantastisch.
Das funktioniert extrem gut. Ich muss gerade, das ist total verrückt, gerade daran denken, wann ich das Dschungelbuch tatsächlich das erste Mal gesehen habe. Der lief nämlich mal Silvester im Ersten. 1993, vielleicht auch 94. Und danach kam so eine Zaubershow aus Las Vegas und die haben aber halt die VHS-Kassette einfach weiterlaufen lassen und deswegen habe ich eigentlich immer das Dschungelbuch geguckt und danach so eine 60-minütige, eher schlechte, aber ich fand's geil, Zaubershow aus Vegas geguckt. Und daher verbinde ich es, jetzt wo wir gerade darüber reden und wir über das Ende und dass ich immer traurig war, aber meine Trauer hielt nicht so lange an, weil danach wurde schon wieder jemand in die Kiste gezaubert.
Oh, das passt zu dem Film, den ich als Kind immer heimlich an Silvester geguckt habe. Da liefen doch auf RTL immer diese Liebesgrüße aus der Lederhose-Klamotten und so. Und ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder immer heimlich diesen Scheiß geguckt haben. Da ging es auch oft in die Kiste. Deswegen kam ich gerade drauf.
Ja, nee, aber
das Dschungelbuch habe ich tatsächlich erstes als Hörspiel kennengelernt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß noch genau, also so genau, wie man das wissen kann, was man so mit 3 oder so erlebt hat. Aber es war an Ostern, dass ich die Dschungelbuch-Hörspielkassette gefunden habe. Und zwar war das tatsächlich ein Osterfest, an dem es geschneit hat draußen, weswegen die Süßigkeiten und Eier und Geschenke im Haus versteckt waren ausnahmsweise und nicht im Garten. Und da habe ich diese Dschungelbuch-Kassette bekommen. Das weiß ich noch ziemlich gut.
Aber gut, dass du es sagst. Wir hatten ein ganz großes Dschungelbuch-Buch.
Mhm.
Aber was auch auf jeden Fall auf Disney jetzt basierte, und das war auf jeden Fall größer als DIN A4. Das war so ein Special-Format. Und das war aber nicht DIN A3, oder war das so groß? Es war riesig und da war die Geschichte auch illustriert und mit ein bisschen Text.
Ja, ich weiß noch, dass das Hörspiel hatte damals noch einen ganz anderen Text als die Filme. Heute macht man es ja immer so, wenn man Hörspiele rausbringt, dann ist das ja einfach nur die Tonspur von dem Film. Und dann wird das dann so ganz billig von einem Erzähler zusammengehalten. Und da war das doch komplett neu getextet. Und das Hörspiel fing mit dem Satz an, Indien. Schließ einfach die Augen und sag Indien. Ja, das war richtig. Das habe ich immer zum Besten gegeben. Meine Mutter erinnert sich immer, dass ich das dann mal morgens zur Begrüßung gesagt hätte.
Wie war das? Indien? Schließ einfach die Augen.
Und sag Indien. Ja, und aber, ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, dass der Film nicht damit anfängt mit diesem Zitat.
Lass es doch mal machen. Indien. Schließ einfach die Augen und sag Indien.
Was soll ich jetzt machen?
So hätten wir einfach den Podcast anfangen müssen.
Ich hatte Indien.
Warum hast du eben, das hätte doch der Einstieg sein müssen.
Oh, das stimmt.
Oh, Christoph Mathieu.
Das ist auch, ja, tut mir leid.
Ja,
aber es fiel mir gerade erst an. Ich habe mich jetzt auch nicht so vor.
Es ist deine Kindheitserinnerung, nicht meine.
Ich habe mir wieder Fakten stehen und das fiel mir jetzt so ein. Kindheitserinnerung schreibe ich mir halt nicht vorher auf. Ja. Die kommen dann halt einfach wieder, während wir hier so reden. Aber ein bisschen ist es ja auch so, kann das eigentlich sein, dass es das Dschungelbuch war damals schon der Über-Disney-Film, oder? Das ist das, was später der König der Löwen dann war doch früher das Dschungelbuch. Das war doch der
100%.
Film.
100%. Vor allen Dingen ist es ja auch bis heute der meistbesuchteste Kinofilm in Deutschland.
Der ist auch lustigerweise in Deutschland erfolgreicher gewesen als in Amerika und das liegt daran, dass die Synchronisation von Heinrich Riethmüller, das ist jetzt eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, die Synchronisation, die gilt als quasi die beste Fassung des Films, die überhaupt verfügbar ist, also besser als das Original.
Ach krass.
Weil der Wortwitz da so toll ist und die Stimmen so toll ausgewählt und ja, also es heißt, dass die deutsche Fassung des Dschungelbuchs tatsächlich die amerikanische aussticht, wegen besserer Dialoge.
Und was man sich mal vorstellen muss. Insgesamt hat der Film über 27 Millionen Zuschauer gemacht. Ja, mit der einen oder anderen Wiederaufnahme. Ich erinnere mich nämlich auch noch, dass in meiner Kindheit plötzlich die große Werbekampagne rollte, das Dschungelbuch ist im Kino. Das ist ja sowieso das Verrückte, deswegen denkt man ja immer, dass die alten Filme eigentlich damals aus der Kindheit kamen, aber es war halt einfach nur die x-te Wiederaufnahme. Nur wenn man mal überlegt, dass Titanic, der auf Platz 2 liegt, mit fast 9 Millionen Besuchern weniger. Und wenn man dann wieder mal bedenkt, dass so ein Herr-der-Ringe-Film roundabout 10 Millionen immer gemacht hat und die auch schon geisteskrank erfolgreich waren, beziehungsweise, nee, du kannst eigentlich König der Löwen nehmen. Zwischen König der Löwen, zwischen Titanic und Dschungelbuch liegt einfach nochmal König der Löwen. Das ist so krass. So viele Besucher hat der mehr gemacht als der zweiterfolgreichste Film.
Das ist echt der Wahnsinn.
Ich bin ein Zahlenmensch, dann manchmal doch. Das find ich dann einfach so krass faszinierend. Ja. Ja, das war mein Fakt.
Ja, sehr interessant.
Ja.
Ich habe es mir
sehr interessant. Vielen lieben Dank, junger Padawan. Jetzt werde ich dir aber mal zeigen, was ich in meiner Faktenkiste habe.
Aber kommen
habe.
Wir doch mal zu den Songs. Jawohl. Die Songs der Sherman Brothers. Übrigens, der Song Probier's mal mit Gemütlichkeit ist nicht von den Sherman Brothers. Der ist noch von Terry Gillison. Aber Disney hat den armen Mann rausgeworfen, nachdem die Sherman Brothers bei Mary Poppins so gut abgeliefert haben, hat er gesagt, so, die schreiben jetzt auf das Dschungelbuch, und dann wurde Gillison gefeuert, aber sein Song Probier's mit Gemütlichkeit blieb bestehen. Und das Krasse ist, was ich jetzt beim Recherchieren rausgefunden habe, was ich mir kaum vorstellen kann, ist, der Song von der Schlange K, hier, hör auf mich, sei mein Freund, ne? Der sollte ursprünglich für Mary Poppins sein. Und zwar sollte sie mit den Kindern in die Sahara reisen, auch über so ein, ja, auch über irgend so ein magisches Bild oder so, und sollte dann den Song The Land of Sand singen.
Wie lange hätte dieser Film denn werden sollen, Mary Poppins?
Ja, deswegen wurde das ja auch rausgeschnitten, aber der Song wurde dann für die Schlange K wiederverwertet. Und ich kann mir das so gar nicht vorstellen, nee, wie so Julie Andrews dieses Lied singt.
Und die Zunge rausstreckt und die Kinder hypnotisiert. Aber ja, krass. Und der Film ist ja wiederum von Wolfgang Reitermann, der schon vorher 101 der Martina gemacht hat und dann irgendwie alles bei Disney machen durfte. Denn auch die beiden kommenden Filme in unserem Podcast, Aristocats und Robin Hood, sind unter der Regie von Wolfgang Reitermann entstanden. Und die Folge davor, nicht Mary Poppins, sondern Die Hexe und der Zauberer, war auch Wolfgang Reitermann. Also zwischen 1960 und 1980 hatte Disney einfach nur einen Regisseur.
Ja, Reitermann ist ja quasi einer von den Nine Old Men auch, der ja eigentlich das einzig gute Überbleibsel aus den grausigen Kriegsjahren-Filmen ist, weil er hatte ja diese Schlusssequenz aus hier Ichabod und Mr. Toad gemacht, also diese Sequenz, wo Ichabod Crane von dem kopflosen Reiter verfolgt wird, und die ist ja das einzig Gute an diesem Film, und die hat Disney damals so groß überzeugt, dass Reitermann ab dann peu à peu zu Disneys engem Vertrauten wurde.
Aber krass, dass der einfach jeden, stellt euch mal vor, dass jetzt einfach alle zwei Jahre ein neuer Disney-Animationsfilm kommt. Das ist immer der gleiche Regisseur. Ich meine, der hat mit Dschungelbuch und Aristocats also einfach die beiden erfolgreichsten Zeichentrickfilme ever gemacht, was jetzt Deutschland betrifft. Und auch Aristocats gehört zu den 20 erfolgreichsten Filmen ever in Deutschland. Dazu natürlich noch in der nächsten Folge mehr. Aber ich meine, der hat halt einfach geliefert. Wolfgang, geboren in München.
Ganz richtig, aber er war kein Deutscher. Man denkt das immer schnell, dass er ein Deutscher ist, aber er ist schon ein Amerikaner.
Er heißt Wolfgang.
Ich weiß, und Reitermann mit Nachnamen, natürlich. Aber wir können uns ihn, ich wollte nur sagen, wir können uns diese Filme nicht auf die Brust heften. Das machen wir schon immer mit österreichischen Schauspielern. Das sollten wir nicht auch mit ihm
By the way,
machen.
Bernhard und Bianca hat auch über 9 Millionen Zuschauer gemacht und war auch von Wolfgang Reitermann.
Ja, ich merke schon, du hast alle Zahlen vor dir, ne? Hast du wieder IMDb aufgerufen und gehst jetzt...
Nein, ich bin auf einer anderen Seite. Aber erzähl mir doch noch ein bisschen mehr. Ja, du hast recht, die Songs, die sind natürlich auch toll und legendär. Probier's mal mit Gemütlichkeit, wurde einfach auch noch in 185 anderen Varianten dann immer mal wieder genutzt. Das Lied kennt jeder, aber auch den Song natürlich von den Affen. Was auch.
Traust du dich noch, diesen Song öffentlich zu singen?
Oh, dubidu, ich wäre so gern wie du. Wappidubidu wapp, den.
Ja, damit bist du jetzt offiziell der Dieter Nuhr dieses Podcasts.
Oha. Ui.
Weil das gilt ja, die Sequenz und dieser Song gelten ja auch schon als rassistisch mittlerweile. Aber ja, jetzt habe ich es gesagt mit schon. Man muss es ja ernst nehmen.
Ja, allerdings, Dieter.
Ja.
Denn ich möchte ja wenigstens erfahren, in welchem Zusammenhang das ist und möchte ja lernen. Du ja offensichtlich nicht, wenn du das herabstellst.
Ja, es ist tatsächlich, in dem Fall ist es ein bisschen lustig. Ich meine, ich will jetzt diese Diskussion nicht runterfahren. Wir hatten es auch schon bei anderen Filmen diskutiert und erläutert, wo da wirklich diese Probleme sind. Und es kommen auch bald wieder, die nächsten Filme haben auch wieder Probleme von rassistischen Darstellungen von Minderheiten. Und in dem Film ist es halt so, das ist schon wie bei Dumbo, da galten die Krähen ja als rassistisch, weil sie ja von einem weißen Sänger gesungen wurden, der dann den Akzent imitiert hat und den Stil imitiert und so weiter. Und das ist hier das Gleiche. Der Sänger Louis Prima singt Louis und singt ihn halt auch in so einem afrikanischen Jazz-Sound und imitiert offensichtlich Louis Armstrong. Und das ist der rassistische Aspekt des Ganzen, dass Weiße quasi Affen wie Schwarze darstellen oder wie People of Color darstellen. Der Witz an der Sache ist nur, dass Louis Armstrong eigentlich diesen Part singen sollte früher. Und Disney sich dann gegen ihn entschieden hat, weil er nicht wollte, dass es als rassistisch gilt, wenn ein Schwarzer einen Affen singt.
Oh nein!
Also deswegen ist es so eine Sache, ne, dass man eigentlich, ja, hätte wahrscheinlich tunlichst vermeiden müssen, dass die Affen überhaupt Jazz singen, weil dann sofort diese Assoziation im Raum steht, dass die Affen eigentlich Schwarze darstellen und dass der Song mit dem Text natürlich, ich wäre so gern wie du, natürlich dann eine andere Konnotation bekommt und so weiter. Ja.
Ui, krass. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema und man könnte mit großer Sicherheit sagen, dass er damals auch als rassistisch gegolten hätte, wenn er in Louis Armstrong gesungen hätte und man wahrscheinlich jetzt eher gesagt hätte, naja, aber immerhin hat es ja ein schwarzer Jazz gesungen, aber ja, das Thema mit dem Affen hätte immer noch im Raum gestanden. Auf jeden Fall eine, ja, krasse Sache.
Der eigentliche Rassist in dem Film ist eigentlich Baloo, weil er sich nämlich blackfaced mit einer Kokosnuss. Ja. Und sich ein Baströckchen anzieht. Und der hat
dieses nachher noch eine eigene Serie.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das rassistische Sauern und eine Serie.
Naja, aber warum sollte nur Dieter Nuhr seine eigene Sendung bekommen? nicht auch Baloo und Baloo seine tollkühne Crew.
Der Dieter Nuhr von Disney, ganz richtig. Oh Gott, wir haben was labern. Wir hatten schon Mary Poppins als Säuferin, jetzt haben wir Baloo als Rassist.
Aber wo du es gerade sagst, ich habe es mir nochmal angeschaut.
Wir zerstören unsere Kindheit in diesem Podcast.
Christoph Mathieu, ich habe übrigens nochmal, du hast es ja immer erwähnt, ich habe Mary Poppins mit meinem Neffen geschaut und er war ganz begeistert. Und es gibt noch einen Indiz, dass Mary Poppins eine Saufziege ist. Nämlich kaum, als sie nämlich bei den Pinguinen nämlich sitzt, bestellt sie nicht ein Wasser, einen Kaffee. Nein, sie will Wein. Erst der hier Punsch, dann Wein. Also ganz im Ernst, Saufziege. Und genau so ist Baloo einfach ein gottverdammter Rassist.
Ich habe gestern Vormittag mit meiner Frau Wein getrunken. Wir wollten Kaffee trinken und haben uns dann spontan entschieden, stattdessen Wein zu trinken. Ich habe zu viel Mary Poppins geguckt. Daran muss es liegen.
Nein, aber Spaß beiseite. Tatsächlich würdest du heute auch keine Figur mehr haben wie ein Baloo, der sich das Gesicht anmalt. Und aber ja, immerhin interessant, dass damals Disney, und das ist ja sein letzter Film, an dem er wirklich noch beteiligt war, dass er genau darauf schon auch geachtet hat und offensichtlich auch aus dem ein oder anderen Fauxpas in den Nachkriegsjahren versucht hat zu lernen.
Es war auf jeden Fall Thema, ja. Es wurde auf jeden Fall diskutiert. Und es war ja eh immer so, dass man kann dem Konzern ja schon, also dem oder auch dem Künstler Disney, kann man ja schon attestieren, dass er keine rassistischen Absichten hatte in seinen Filmen. Also er hat ja auch Song of the Thousand, der ist ja komplett verbannt, ist damals auch wirklich genau aus gegenteiligen Motiven heraus gedreht. Und deswegen sieht man halt auch, wie unfassbar komplex und sensibel dieses Thema ist, man kann da schon fast nicht rassistisch sein.
Naja, aber daran merkt man aber ja auch, dass es bestenfalls, wenn man eine Geschichte als Weißer über Schwarze erzählen möchte, dass man sich doch auch einfach ein entsprechendes Team mit an die Seite holt. Dann wird man nämlich in die ein oder andere Falle nicht tapsen, beziehungsweise wenn das Team drumherum eben auch entsprechend divers ist, dann wird diese Problematik mit Sicherheit nicht so krass sein, beziehungsweise man wird eher nochmal auf das ein oder andere hingewiesen. Aber du hast bestimmt noch ein paar andere Geschichten zu das Dschungelbuch da.
Ja, die Geier am Ende, das wollte ich noch sagen, die hatten, wo wir gerade hier von Inspiration und woran Tiere angelehnt sein können reden, die Geier sollten tatsächlich ursprünglich die Beatles sein und sollten auch von den Beatles gesungen werden und gesprochen werden und haben deswegen auch, hat noch einer oder zwei von denen noch diese Pilzkopffrisur. Aber da hat Disney gesagt, die Beatles kennt in wenigen Jahren keiner mehr. Und dann haben wir die in dem zeitlosen Klassiker, den wir gerade erschaffen, haben wir noch eine Band, die bald keiner mehr kennt, weil den Lärm hört sich ja so lange keiner an. Und deswegen wurde diese Geier zu einem Barbershop-Quartett umgemodelt. Aber tja, heute würde man sich freuen, wenn da doch John Lennon und Paul McCartney und George Harrison am Ende ihren Auftritt hätten. Dann wäre eventuell sogar auch die amerikanische Tonspur erfolgreicher als die deutsche geworden.
Hast du denn dadurch, dass der Film ja so episodenartig erzählt ist, hast du denn eine Lieblingssequenz?
Oh, gute Frage. Das ist schon. Was ich auf jeden Fall immer großartig finde, ist, wenn Baloo und Bagheera miteinander interagieren, weil sie wirklich das perfekte Odd-Couple sind. Ne? Dieser spießige Bagheera gegen diesen Anarcho-Baloo, und die sind ja wirklich wie Walter Matthau und John Lemmon und so später oder früher oder zur gleichen Zeit, also wirklich ein perfektes Odd-Couple, das richtig, richtig Spaß macht. Und ich liebe einfach dieses Bild, wenn die beiden am Ende Schulter an Schulter und Arm in Arm da durch den Dschungel gehen und Bagheera noch so auf zwei Beinen läuft. Es sieht einfach fantastisch aus. Also, da ist diese Vermenschlichung von Tieren einfach perfekt gelungen. Ansonsten ist meine Lieblingssequenz, glaube ich, die von den Militärelefanten.
Das ist noch meine. Verrückt. Ich habe gedacht, mal gucken, was du sagen wirst, aber die mag ich auch sehr.
Es ist einfach so lustig, dass man am Anfang denkt so, muss das sein mit diesem Militärischen, jetzt wird hier die Armee so abgefeiert mit diesem Lied auch noch, dass Marschieren so toll ist und so, das ist ja auch aus heutiger Sicht alles andere als politisch korrekt, aber das wird so super gebrochen, weil die Frau von dem Elefanten-Colonel die ganze Zeit ihren Mann nicht ernst nimmt und den zur Rechenschaft zieht. Es ist fantastisch. Es macht auch mehr Spaß als die Elefanten in der Realverfilmung, die dann diese heiligen Wesen sind, obwohl das auch eine schöne Idee ist. Ich finde sowieso die Realverfilmung vom Dschungelbuch eigentlich sehr gelungen, weil sie eigentlich das Düstere, was in dem Stoff steht, noch nach vorne holt.
Ist tatsächlich von den ganzen Realverfilmungen auch meine Liebste, weil es die Geschichte, obwohl man die Geschichte kennt, dann doch nochmal allgemein nicht nur in das düstere Licht, sondern auch sonst von den Figuren her ein bisschen anders erzählt, eine ganz andere Dynamik hat, und da funktioniert auch dieser Anstrich des, ja, das ist eine Realverfilmung, dass die Tiere auch sehr, sehr echt wirken, der Junge das total gut macht und die Geschichte für mich einfach sinnvoll in eine reale Umgebung gesetzt wird, währenddessen jetzt zum Beispiel bei König der Löwen habe ich es halt überhaupt nicht gebraucht, aber auch bei den anderen. Also da ist selbst bei einem Aladdin, wo du sagst, ja, ist auch irgendwie ganz nett, ist irgendwie ganz bunt. Also dieser Mix, Tiere treffen auf Kinder, jetzt aber nochmal in eine richtige Welt gepackt zu haben, war für mich total sinnvoll. Was bei den anderen Sachen war es mir irgendwie total schnurzpiep egal, aber den fand ich echt gut.
Ja, ich fand das tatsächlich, als ich die im Kino gesehen habe, die Realverfilmung, da hatte ich schon wirklich dieses Gefühl von Kinomagie, weil das hatte man so vorher noch nicht gesehen, dass ein Mensch mit Tieren interagiert und mit denen spricht und das wirklich real wirkt. Das hat mich schon geflasht. Also voll. Das hätte ich nicht erwartet. Und ich habe mich sowieso ich bin jetzt doppelt überrascht vom Dschungelbuch. Also einerseits durch diesen Realfilm, der mich wirklich damals viel mehr begeistert hätte, als ich das erwartet hätte. Und jetzt nochmal dieser Rewatch, den wir jetzt für den Podcast gemacht haben. Ich fand diesen Trickfilm auch einfach so viel dynamischer noch und schillernder, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und es war wirklich, es war mehr als nur ein, ach ja, stimmt, so war das ja damals in der Kindheit. Es war wirklich eine Neuentdeckung von diesem Film, weil ich finde, dass das Dschungelbuch eine unglaubliche Energie hat, dass der eine Substanz hat und dass der einen, ja, dass der wirklich humortechnisch und von der ganzen Dynamik her richtig, ja, explodiert fast schon. Also ich fand den eine ähnliche Überraschung wie Alice im Wunderland. Und die Figuren haben ja auch eine relative Parallele. Es geht ja in beiden Filmen um junge Menschen, die erwachsen werden und ja, durch verrückte kleine Abenteuer stolpern, in denen sie peu à peu lernen, was sie fürs Erwachsenwerden brauchen.
Oh, ich finde, bist du jetzt eigentlich schon fast an dem Moment, wo du eine Weisheit raushauen kannst?
Eine Weisheit? Warte. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit.
Und schmeiß die blöden Sorgen über Bord.
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Ort. Außer aus Düsseldorf. Ja, hier wird nichts appetitlich.
Nee, hier wird nur Altbier. Hast du schon mal Pferdepisse getrunken?
Ja, der Karneval hat begonnen. Man hat es nicht so richtig mitgekriegt in diesem Jahr, aber...
Ever is doch.
Er strahlt ein bisschen.
In diesem Podcast Sinne, ab. Dreimal donnern ist Dschungelbuch, Alaf, Disney, Alaf, Wolf, Young, Reitermann, Alaf.
Okay, wir hören das wieder zu Aristocats nächste Woche. Macht's gut.